Meine Lieben, neue Woche, neuer Montag und ich würde sagen, es ist wieder mal Zeit für Geschichten aus der Schwulenbar. Grüßt euch, meine Lieben. Hallo zurück. Hier ist wieder eure Miss Ivanka T. live aus dem Podcast-Studio. Ich möchte sagen, wenn ihr diesen Podcast heute beschließt, ohne Video zu schauen, habt ihr etwas verpasst. Denn ich schaue aus. Ich weiß auch nicht, how I do it. This is the best I've ever looked. Ich sage euch, wie es ist. Dieser Make-up-Look hat, glaube ich, 3 Stunden gedauert heute. Aber auch, weil ich mir so Zeit gelassen habe. Ich habe mir gedacht, nach dieser wilden Woche, brauche ich Make-up als Therapie. Weil für mich ist Make-up auch sowas, wo ich mich einfach mal hinsetze und total die Zeit übersehe, einen guten Song im Hintergrund laufen habe und dann einfach total meditativ dahinschmelze. Und genau das ist heute passiert und ich finde, you can tell. Deswegen, falls ihr das jetzt nicht mit Video schaut, macht eine Pause, hüpft sofort auf mein Instagram, @miss.ivanka.t, schaut euch diesen Look an, because you better know, dass ich da eine Transition poste und you better know, dass ich ganz viele Reels zu diesem Look poste, weil ich schaue einfach so wahnsinnig gut aus. Das muss einfach heute passieren. Was soll ich sagen? Es ist so viel passiert diese Woche und ich freue mich erstens wiederum sehr, dass wir es nach wie vor in die Charts geschafft haben. Geschichten aus der Schwulenbar war kurzzeitig in Österreich in den Top 60 Podcasts allgemein und in Deutschland in den Top 150. Wir einfach, ich meine, uns gibt es jetzt 2 Folgen, ich bin wahnsinnig schwul und wir haben es geschafft, einen schwulen Podcast, wirklich schwul vor dem Herrn, in die Top 150 direkt zu katapultieren. Dafür sage ich Danke. Und wie wir es schaffen, dass wir den Podcast dort halten, ist offensichtlich. Wir kommentieren, wir liken, wir sharen und vor allem wir folgen Geschichten aus der Schwulenbar auf Spotify, auf Apple Podcast und geben diesem Podcast 5 Sterne. Bis jetzt haben wir. Und ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, weil irgendwelche Arschlöcher da draußen denken sich dann, jetzt machen sie es extra. Bis jetzt haben wir nur 5-Sterne-Bewertungen. Auf Spotify. Nur 197 Bewertungen, just zu dem Moment, wo ich das aufnehme und nur 5 Sterne. Und ich habe jetzt schon Angst, weil ich das sage, dass irgendjemand sadistisch Gedanken alleine zu Hause sitzen, sich jetzt glaubt, dadurch einen runterholen zu müssen, indem er dem 1 Stern gibt. I'm really afraid of it. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe ja damals bei Gag hat mir auch so eine Phase, wo man gemerkt hat, es kommen Leute und geben 1 Stern nur deswegen, weil sie halt das lustig finden. Und irgendwann war das auch wieder vorbei, aber am Anfang haben wir sicher so 20 1-Sterne-Bewertungen gekriegt von irgendwelchen Hatern, die irgendwie sauer waren und so weiter. Ist mir auch scheißegal. Jedenfalls freut mich das sehr und ich wollte euch willkommen heißen in der Schwulenbar. Auch diese Woche konnte ich mir es nicht nehmen, in eine Schwulenbar zu gehen. Ihr habt mir so viele Sachen aufgeschrieben, die passiert sind. Deswegen, wir gehen chronologisch vor. Erstens möchte ich kurz sagen, ich war diese Woche mit einer meiner absoluten Lieblingsbrands in Portugal, nämlich mit NYX Professional Make-up. Hier, ich habe in der Hand einen Duckplump von denen in Rot, den habe ich heute auf meiner Lippe drauf. Es brennt leicht, aber die Lippen werden da doch voll und geil. Und ich muss sagen, I really enjoyed the trip so much. Es ist ja immer so, Brand-Trips, ich durfte ja mittlerweile schon einige Brand-Trips machen und NYX Professional Make-up ist halt so eine Marke, die, würde ich sagen, eine Array an verschiedensten Creatern hat. Also da ist alles dabei. Wir haben queere Leute dabei, wir haben hetero Leute dabei, wir haben alle Skintones dabei, wir haben alle Altersstufen dabei, wobei das stimmt jetzt auch wieder nicht, aber wir haben jedenfalls von 18 bis ja, 35 würde ich sagen und das ist ja wahrscheinlich so eher die Zielgruppe von Make-up, von dieser Make-up-Brand, haben wir alle dabei und deswegen ist es immer super spannend, was da passiert. Und ich möchte kurz berichten, alle glauben immer, dass alle Influencer scheiße sind und ich verstehe, warum ihr das glaubt, weil es gibt auch genug, die arrogante Dreckschweine sind. Aber bei allen, ich sage jetzt wirklich bei allen, die da jetzt mit waren, und es waren glaube ich 20 Leute, kann ich sagen, das waren so herzensgute Menschen. Ich war mit 24 Tim war auch da. Und man mag ja über ihn denken, was man will und auch über die Musik denken, was man will, aber ich sage euch, wie es ist, das ist ein so sympathischer, am Boden der Tatsachen gebliebener junger Mann. Der ist einfach so lustig und der ist so, weiß nicht, so deppert. Wisst ihr, was ich meine? Der ist genauso deppert wie wir alle. Julina Männern, die sind genau alle so bescheuert und das macht die alle so sympathisch und das macht die alle so nett. Und warum ich euch das jetzt erzähle, ist folgendes. Diese Woche ist was ganz, ganz Krasses passiert. Miss Ivanka T goes international, Miss Ivanka T goes fucking Fernsehgesicht und Miss Ivanka T goes Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich durfte mit nämlich den Freunden von NYX Professional Make-up gemeinsam im Werbespot von NYX Professional Make-up sein. Ja, ihr habt es richtig gesehen, weil NYX ist dieses Jahr tatsächlich der Hauptsponsor von Germany's Next Topmodel und ihr kennt ja diese Werbespots, die immer so mittendrin geschaltet werden, wo steht noch 30 Sekunden, dann geht's weiter und einer dieser Major, ich würde fast sagen Super Bowl des Make-ups und des deutschen Fernsehens Werbespots ist diesmal mit NYX Professional Make-up gewesen und ich war eins der Gesichter. Und falls ihr diesen Podcast jetzt nicht mit Video schaut, seid ihr selber schuld, but I have to do it, dann hört ihr jetzt einfach 30 Sekunden einen tollen Ton und wie Benne von den Elevator Boys einfach schauspielt in höchstem Niveau, denn ich spiele jetzt für euch hier live in diesem Podcast diesen Werbespot ab. We have to do it. Glanz, Fettschutz. Let's fix this. Wir alle verdienen es, Model zu sein. Was sagen wir? Ich finde, erstens, ich sehe genial aus. Ich habe diesen Look, ich habe keine Augenbrauen, ich habe so einen No-Brow-Look gemacht, ich habe so huge hair und ich war in diesem Bodysuit, in diesem pinken Bodysuit, glaube ich, für 10 Stunden oder sowas für diesen Dreh und muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen wusstet, aber als Drag Queen schwitzt man ordentlich und ich weiß nicht, woher dieser Geruch kommt, aber es stimmt schon, dass die Strumpfhosen und die Unterwäsche von Drag Queens so müffelt und so disgusting ist und nach 10 Stunden im Bodysuit, ich war auch am Ende nicht mehr getackt, you can tell, you can see. Ich sage euch, wie es ist, das war nicht lustig. Das war mein Freund, als ich nach Hause gekommen bin, hat erstmal eine Welle, ich würde fast sagen, eine Fontäne an Geruch hier in diese riesengroße Wohnung gekriegt. Und ich entschuldige mich dafür, aber ich glaube, alle Travestie-KünstlerInnen da draußen wissen, wie es ist, Drag auszuziehen, was das für ein befreiendes Gefühl sein kann und was aber auch gleichzeitig für ein Geruch dabei entsteht. Und dann ist noch was passiert. Ich war mit jemandem dort, der ist 19. Ich sage jetzt einfach seinen Namen nicht. Er war ein 19-jähriger junger Influencer und er ist sehr, sehr, ich sage es, wie es ist, ein junger, homosexueller, sehr, sehr erfolgreicher, toller Mensch, der allerdings, glaube ich, noch nicht wirklich seinen moralischen Kompass so durchwegs gefunden hat. Denn er kam zu diesem Trip aus Dubai. Also er ist schwul, 19, extrem erfolgreich und reich und war halt in Dubai auf Urlaub. Und jetzt muss man sagen, okay, einerseits verstehe ich, warum der Reiz besteht, nach Dubai zu fliegen oder halt einfach in die Arabian Emirates oder irgendwo dahin, weil das sind ja alles krasse Städte. Kann man ja so sagen, es ist eines wahrscheinlich der modernsten Städte der Welt, der Luxus ist dort, Versace hat ein Hotel dort, Prada hat ein Hotel dort, diese Mall ist riesig, dieser Burj Khalifa muss auch so toll sein, ich meine, die Lichter, alles crazy. You know, auch Katar, als die WM dort war, ich habe verstanden, warum man das mal sehen möchte. I got the message. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man als queere Person, die eigentlich auch dafür kämpft, irgendwo mit ihrer Sichtbarkeit Queerness vielleicht so ein bisschen stattfinden zu lassen, weil man als so eine Person, beziehungsweise auch eine aktivistische Person, dann dahin reist, um Urlaub zu machen. Ich bin, würde ich schon sagen, eine aktivistische Person. Mir ist es wichtig, dass ich dafür kämpfe, für was ich stehe und dass ich mich nicht irgendwie verkaufe. Und ich weiß nicht, aber I could not go there. Ich könnte nicht in die Türkei fliegen und Urlaub machen. Ich könnte nicht irgendwie nach Abu Dhabi fliegen und Urlaub machen, nicht nach Dubai, nicht in den Iran, nirgendwo hin. I could not. Einfach dessen, weil ich weiß, dass queere Menschen dort, beziehungsweise auch sehr oft Frauen oder generell die Menschenrechte von vielen, mit Füßen getreten werden und in manchen Ländern ja sogar Homosexualität bestraft wird oder die Todesstrafe auf sie steht oder was nicht was, einfach Leute super benachteiligt sind und wann ich dann dort Urlaub mache, würde ich ja irgendwo diesem Regime, beziehungsweise der Politik oder dem Diktator Recht geben. Ich würde durch mein Geld ja sozusagen diese Länder mitfinanzieren und würde denen in ihrem Regierungsstil ja irgendwo sagen, hä, ich gebe euch mein Geld, ihr könnt weitermachen und es ist egal für mich, ich schaue darüber hinweg, dass es Leuten schlecht geht in eurem Land, beziehungsweise dass Leute wie ich in eurem Land einfach zweite Klasse werden oder getötet werden oder je nachdem. Deswegen, I couldn't do it. Aber ich finde, es ist ein interessantes, kontroverses Thema und ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet, dass man mir auf Telonym anonym schreiben konnte, was ihr da draußen davon hält, dass man Urlaub in solchen Ländern macht. Und ich wollte gern ein paar Antworten da vorlesen, weil ich fand, es ist super interessant. Und eure Meinungen dazu haben mich wirklich inspiriert und interessiert. Und da hat jemand zum Beispiel geschrieben, also die Frage war, würdet ihr in Ländern, wo zum Beispiel Homosexualität mit Strafe verfolgt wird, also nicht nur mit Tod, sondern einfach auch mit Gefängnis verfolgt wird, würdet ihr dahin fliegen? Und da schreibt jemand definitiv nein, die haben nicht einen Cent meines Geldes verdient, reise immer queer-friendly. Und ich glaube, genau das ist das, was ich auch unterschreiben würde, weil eben du indirekt auch mitfinanzierst, wisst ihr, was ich meine? Und das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, natürlich haben diese Länder schon wahnsinnig viel Geld und ob der eine Groschen mehr oder weniger jetzt von mir da das Kraut fett macht, wage ich auch zu bezweifeln, aber ich könnte es halt mit meinem Gewissen nicht sonderlich vereinen. Ich verurteile aber jetzt niemanden, der es tut. Der werde ich das sagen? Okay, Riccardo Simonetti hat auch mal Urlaub in Dubai gemacht. Und immer noch gibt es irgendwelche Trolls, die denken, sie müssen jetzt unter jedem Post von ihm, der aktivistisch und gut gemeint ist, drunter schreiben, sie verkaufen ihre Seele, denn sie haben in Dubai Urlaub gemacht. Na, Kinder, so einfach geht's nicht. Du kannst nicht, weil er vor 3 Jahren da mal Urlaub gemacht hat, alles, was er danach tut, beziehungsweise Aktivistisches für unsere Community darstellt, kannst nicht deswegen schlecht hassen. So funktioniert die Welt nicht. So einfach kann man sich's einfach nicht machen. I'm sorry, aber ich meine, Oh, das ist so wie bei Katja Krasewitze, die heute diese Story gemacht hat beim CSD, die sie dann eh gelöscht hat und die sie, glaube ich, auch bemerkt hat, die sie scheiße gebaut hat. Und immer noch halten ihr Leute das vor, obwohl sie wirklich schon versucht, irgendwie für unsere Community auch aktivistisch zu machen. Und das sage ich nicht nur, weil ich im Musikvideo war. Ja. Dann schreibt jemand, nein, ich würde keinen Urlaub in Ländern machen, die Homosexualität unter Strafe stellen und so weiter. Wenn es im Rahmen einer Forschungsreise oder so ist, verstehe ich es eher, aber als Urlaub ziemlich sicher nicht. Forschungsreise war sie eine. Da schreibt jemand was und das finde ich einen interessanten Punkt. Jemand schreibt, nein, aus Prinzip und Angst. Den zweiten Punkt, Angst, ja, I can understand, wobei man ernst denkt, TouristInnen sind ja immer eigentlich die freie Zone. Die dürfen ja gefühlt einfach alles, weil die bringen das Geld, weil die sind ja nicht Teil dieses Land dann. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, je reicher du bist, desto mehr kannst du dir erlauben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin mir sicher, dass reiche Leute, die offen homosexuell dort leben, weniger der Gefahr unterstehen, dass da was passiert. Wisst ihr, was ich meine? So, wer Geld hat, sagt halt an. Und wer Gott hat, darf machen. Ich meine, gab es nicht auch irgendwelche Nazis, die schwul waren? Und am Ende wurden die, glaube ich, umgebracht. Ja, ich habe den Film gesehen auf Netflix, diesen Everything the Nazis Hate. Aber wenn die halt Geld haben, dürfen die halt alles und können sich mehr erlauben. Deswegen, ich weiß nicht, wie das ist. Dann schreibt jemand, I have contemplated for a long time whether to travel to Turkey during the current political climate. And even many friends of mine were very against it. My boyfriend and I went anyways. I find Recep Erdogan's ongoing dismantling of democratic norms, freedom of speech and human right protection, especially targeting the queer community, absolutely horrifying. To be honest, I am very unsure whether I can justify spending tourist money in a country like this and at least indirectly supporting unethical practices and funding corrupt governments. Blah, 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 blah. Ja. Die Türkei ist auch so ein interessantes Land. Ich würde nicht dort einfach hinreisen, weil ich finde genau das Gleiche wie Dubai und so weiter. Ich sehe immer wieder, dass jetzt ganz viele Leute dort ihre, weiß nicht, Hairline machen lassen, weil es halt da günstiger ist oder irgendwelche Kooperationen machen, wo sie da hinreisen und dann Werbung dafür machen, sich in der Türkei operieren zu lassen. Finde ich ein bisschen, ich meine, gut, wenn du es machst, ist halt dein Ding, aber wenn du dann im nächsten Post dafür propagierst, dass queere Rechte überall auf der Welt wichtig sind, weiß nicht, dann ist das wieder so scheinheilig alles. Wisst ihr, was ich meine? So Leute, die dann, I mean, wenn dann, seid ehrlich. Seid wenigstens ehrlich. Und das ist das Problem mit Social Media. Leute sind nicht mehr ehrlich. Leute sind Fähnchen im Wind. Leute versuchen zu gefallen. Wenn es nicht in ist oder wenn es politisch nicht korrekt ist, in Dubai Urlaub zu machen, dann sagen die so, oh, das würde ich niemals tun, aber im nächsten Post fliegen sie, weiß nicht, in die Türkei und lassen sich ihre Lippen da aufspritzen. Wisst ihr, was ich meine? Dann hör auf, dass du sagst, Dubai ist nicht okay, dann kannst du auch nach Dubai reisen, weil, ich meine, ob die Diktatorenship von Erdogan oder halt Dubai, ich weiß nicht, ob das so viel Unterschied macht. Ich meine, wir müssen uns schon bewusst sein dessen, dass natürlich auch in ganz vielen anderen Ländern das herrscht und dass es da keine Abstufungen gibt. Entweder du bist halt so oder nicht, ist halt meine Meinung, weiß nicht. Ich suche gerade jemanden zu finden, der dahin reist und einen guten Grund dafür hat. Da sind nämlich alle dagegen. Da schreibt auch jemand, ich bin in einer Hetero-Beziehung und würde niemals in ein krass homofeindliches Land niemals Urlaub machen. Erstens das Prinzip, zweitens als Elle würde ich mich da ebenfalls nicht sicher fühlen. Meine Mutter hat zum Beispiel Urlaub gemacht wie heißt das Land? Marokko. Und Marokko ist ja, glaube ich, die Todesstrafe, aber nagelt mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall in Marokko ist es verboten, schwul zu sein. Und ich habe zu ihr gesagt, ich find's schon komisch, dass sie einen schwulen Sohn hat und wenn sie da Urlaub macht, immer eigentlich daran denken sollte, dass ich in diesem Land halt verhaftet werden würde und sie macht halt dort Urlaub. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, es ist ein Denkanschluss, über den man so mal nachdenken kann. Jemand schreibt hier, ich war schon in Dubai und auf Bali, beides Länder, die queer sein verbieten und trotzdem irgendwie akzeptieren. Ich finde, man kann als queerer Mensch schon in Länder fliegen, allerdings sollte man sich an die Regeln halten und zumindest in der Öffentlichkeit sich an die Regeln halten. Interessanter Punkt. Ich bin, glaube ich, die letzte Person, die sowas herausfordern würde. Also ich würde jetzt nicht extra in solche Länder fliegen, um dann dort Händchen halten mit meinem Partner herumzulaufen. Wisst ihr, was ich meine? Einfach deswegen, weil ich weiß, was da die Ergebnisse sein können. Und es zahlt sich nicht aus. Also ich glaube nur, das Ding ist halt, ich bin halt sehr klar lesbar als homosexuell. Wisst ihr, was ich meine? Und das meine ich jetzt nicht, weil ich Make-up drauf habe und eine Wig. Ich glaube halt einfach, man erkennt mir das sofort an. Und deswegen, ich würde es trotzdem nicht probieren, weil ich glaube, selbst wenn ich nicht Händchen halten und mit meinem Freund blasend in der Öffentlichkeit stehe, würde man mir das anerkennen und dann ist es ja auch schon gefährlich. Sehr viele Antworten. Jemand schreibt, never besitze ja ein Rückgrat und ich finde, damit können wir das Segment ja auch abschließen. Ich Da gebe ich dem recht. Ja, wenn du Rückgrat besitzt, aber dann ziehst du durch. Dann sei nicht die Person, die sagt, ich besitze Rückgrat, ich mache da keinen Urlaub, aber dann fliegst du in die Türkei und lass dir die Hairline machen. You know what I mean? Um Gottes Willen. So, von diesem Rant möchte ich jetzt kurz übergehen zu Sachen, die ich auf Instagram gesehen habe. Ich finde, das wird ein Segment hier bei Geschichten aus der Schwulenbar. Wir werden kommentieren, was auf Instagram so passiert, weil ich poste ja immer Reels von diesem Podcast, denn ich finde, war nicht so aussehen, muss ich auch Reels posten. Ich kann euch nur noch mal raten, das Video anzuschalten zu diesem Podcast, denn ich bin sensationell gut aussehend. Ich schaue mir die ganze Zeit selber in dieser Kamera an. Oh, auf dem Bildschirm. Wahnsinn. Diese Wig habe ich übrigens secondhand gekauft. Und ich finde, mir steht sie sowas von gut. Diese Wig ist wirklich gemacht für mich. So. Was mir jedenfalls aufgefallen ist, ganz viele Leute haben unter meinen Reels kommentiert, weil sehr viele Reels von mir sind jetzt gerade so ein bisschen in Bubbles gelandet, die nicht unbedingt, ja, die Leute sind, die das normalerweise sehen. Und ganz viele Leute denken dann, sie müssen natürlich darunter kommentieren, was ja auch okay ist und legitim. Mein Gott, ihr könnt alles kommentieren, was ihr wollt, solange es nicht rechtsfrei ist. Und da schreiben ganz viele Leute, sie wollen meinen Content nicht sehen. Die schreiben dann in den Kommentaren, boah, warum wird mir immer solche Videos angezeigt? Ich hasse, warum muss ich das jetzt sehen? Warum ist das in meinem For You-Feed? Ganz viele Kommentare wie diesen bekomme ich dann immer von Leuten. Und ich denke mir so, okay, wisst ihr, wie ein Algorithmus funktioniert? Wisst ihr, wer Instagram erkennen zu glaubt, was ihr mögt und was nicht? Es geht darum, desto länger ihr auf einem Reel seid, desto mehr ihr es euch anseht und desto mehr ihr mit solchen Reels interagiert, desto mehr glaubt nämlich der Algorithmus von Instagram, dass euch dieser Content gefällt. Und guess what? Wenn ihr einen homophoben oder einen dummen Kommentar unter mein Reel macht, dann kann der Instagram-Algorithmus nicht immer schlau herausfinden, ob ihr das jetzt gemacht habt, weil ihr das gut fandet oder blöd. Deswegen wird euch dieser Content umso öfters ausgespielt. Und Peter, du da draußen, wenn dir das nicht gefällt, gebe ich dir einen Tipp. Swipe einfach weiter. Niemand kümmert sich darum, ob du jetzt darunter schreibst, warum du das angezeigt bekommst. Außer der Algorithmus, denn dieser zeigt dir das umso öfters an. Deswegen, sei nicht blöd und kommentier darunter, denn dann siehst du es noch öfters, weil dieser Algorithmus denkt dann, du bist homosexuell oder ein Elle oder interessierst dich einfach wahnsinnig dafür, was diese wunderschöne Drag Queen zu sagen hat. Und deswegen wirst du es öfters angezeigt bekommen. Das ist so richtig dumm. Und ich sag's euch jetzt da draußen, dass ihr daraus lernt. Dann habt ihr das Problem nicht mehr, dass ihr mich oft auf eurer For You-Page seht. Weil guess what? Right now, you will see me again. Was auch ganz witzig ist, was mir aufgefallen ist, sehr viele Influencer-Kollegen und da nehme ich mich selber nicht aus, machen jetzt so oft so Stories, wo sie schreiben, weil ihr so oft gefragt habt und dann taggen sie ein Produkt und es ist obviously Werbung, wisst ihr, was ich meine, so, oder halt, es ist Affiliate-Link oder sowas. Und es ist ja okay, wenn man sowas sagt, weil ihr so oft gefragt habt, hier ist der Link zu den Ohrringen, die ich hier trage. Aber das Lustige ist, voll viele machen dann als Beweis dafür, dass sie wirklich gefragt worden sind, einen Screenshot von einer Person, die sagt, woher sind diese tollen Ohrringe? Und die machen dir dann auf die Story, sodass wir ja nicht auf die Idee kommen, dass niemand gefragt hat. Nein, nein, es hat jemand gefragt. Hier ist der Beweis. Hier oben hat jemand gefragt, seht ihr? Und deswegen teile ich das mit euch. Und ich frage mich mal, sind diese Beweise denn so notwendig? Müssen wir jetzt wirklich... Also du kannst einfach sagen, hey, hier ist der Link zu den Ohrringen. Du musst dir nicht einen Screenshot machen, wo irgendjemand dir das wirklich schreibt, um dann zu sagen, ich poste das nur, weil so viele gefragt haben. Nein, du postest es, weil du damit Geld verdienst und that is totally fine, it's your job, we get it. Aber du brauchst nicht so tun, als würdest du es wirklich nur aus deiner Nächstenliebe heraus uns erzählen, weil so viele von uns zu Hause mit Speichel im Mund sitzend warten, dass du uns erzählst, wo du deine billigen Ohrringe her hast und dann durch den Amazon-Affiliate-Link 20% vom Verkaufspreis auch in deine Tasche wandern. Ich meine, ich sag nur, wir wissen alle, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, if you noticed, aber Affiliate-Links funktionieren so, dass Leute über deinen Link Produkte verkaufen und du dann damit Geld machst, was ja auch legitim ist. Und wenn dir diese Produkte gefallen, mein Gott, dann teil's doch mit der Welt. Aber tu nicht so, als würdest du es nur deswegen machen, weil heute irgendwelche Leute dir geschrieben haben, wo sind diese Ohrringe her? Diva, ich habe dich durchschaut. Und wir alle haben dich durchschaut. Also don't do it. Und dann, was mir auch noch aufgefallen ist, so lustig, man kann ja auf Instagram auf Kommentare reagieren mit Reels. Und das habe ich ja auch schon gemacht beim letzten Podcast. Da habe ich auch auf Kommentare reagiert. Zum Beispiel auch auf dieses Video, wo mich jemand gefragt hat, warum ich stolz darauf bin, schwul zu sein. Und da habe ich dann mit einem Reel auf dieses Kommentar geantwortet. Nebenbei hat es eine 250.000 Aufrufe und ich sage danke dafür. Dachte ich jetzt auch nicht, dass das so viral geht. Ist lustig, ich habe letztens gesehen, dass Influencer sich selber Fragen stellen, um diese dann zu beantworten und denen nicht aufgefallen ist, dass man in den Kommentaren sieht, wer die Frage gestellt hat. Wisst ihr, was ich meine? Da hat jemand sich selber eine Frage gestellt unter einem Reel und hat dann auf sein eigenes Kommentar ein Reel gemacht und wollte halt so es aussehen lassen, als ob die Frage wirklich ernst gestellt worden ist. Aber ganz klein hat man das Bild von ihm selber gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich so ein bisschen lustig gefunden, so ein bisschen skurril, ich weiß auch nicht. Ich sage euch nur, macht wenigstens einen Fake-Account, wenn ihr euch schon selber Fragen stellen müsst, weil euch niemand eine andere Frage stellt. Aber we know, wir sind nicht dumm. Wir wissen, wer diese Frage gestellt hat, nämlich du selber. Es ist okay. Wir alle schummeln ab und zu, aber es ist also lustig, wann so Leute Fragerunden machen und du offensichtlich sehen kannst, dass sie sich die Fragen selbst gestellt haben. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe einen Freund von mir, er ist Fitness-Influencer. I don't wanna call him out, aber er ist rothaarig. Ihr wisst alle, wer er ist. Und er macht ab und zu mal Fragerunden. Und ich nehme ihm das auch nicht böse, aber natürlich will er auch seine eigenen Produkte verkaufen und will so tun, als ob das Interesse da sehr groß ist. Und dann stellt er sich selber solche Fragen wie, wie ist es eigentlich mit diesem Programm, das man bei dir machen kann? Und dann teilt er halt diese Frage und sagt so, oh, die Frage kam auf, wisst ihr, was ich meine? Und das ist so lustig, weil wir wissen alle, dass du dir selber diese Fragen gestellt hast, weil niemand das wirklich interessiert. Wir wollen alle nur wissen, ob du top oder bottom bist. Wir wollen alle nur wissen, mit wem du zuletzt Sex hattest. Wir wollen alle nur wissen, wann deine letzte Durchfallstory war. Das sind die Fragen, die du wirklich kriegst, die du aber nicht beantwortest. Und das sind die Leute, die dann immer sagen, alles wird beantwortet, komplett ehrlich. Und das war so in den YouTube-Zeiten früher, diese Videos, die am besten geklickt worden sind, wo mich das so aufgeregt hat, weil die Leute nie wirklich die Fragen ehrlich beantwortet haben. Da war dann so die Frage, bist du top oder bottom? Und sie haben gesagt, nächste Frage. Wisst ihr, was ich meine? Nein, beantworte die Frage richtig. Sei real. Das kennen wir ja auch bei Geschichten aus der Schwulenbar hier einführen, dass ich so einen Q&A-Part einbaue, wo wir vielleicht irgendwie dann anonym Fragen gestellt bekommen und mich ganz ehrlich diese Fragen beantworte. Finde ich interessant, können wir gerne machen, aber ich finde, einen Podcast nur auf Zuschauerreaktionen bzw. Zuschauerfragen aufzubauen, ein bisschen langweilig. Ich möchte schon Themen ansprechen, die mich wirklich interessieren. Und die Kommentare, die unter meinem Reel vorzufinden sind, die möchte ich auch ansprechen. Das ist auch diesmal wieder passiert. Ich kriege ja immer so viele tolle Kommentare. Und jemand hat geschrieben, ich weiß nicht mehr unter welches Reel, wahrscheinlich irgendein schwules, wisst ihr was, Mann. Jemand hat geschrieben, die Bibel ist recht eindeutig in Bezug auf diese Leute. Und ich möchte euch was sagen. Die Bibel ist ja ein Buch, das vor Hunderten von Jahren geschrieben worden ist und jetzt immer noch sehr benutzt wird von Leuten, die daran glauben, um andere Leute zu unterdrücken, wie zum Beispiel mich. Die Bibel hat sehr viele Stellen darin, die gerne benutzt werden, um andere Leute fertig zu machen. So. Die Bibel hat Stellen, die benutzt werden, um andere Leute zu diskriminieren. Und die Bibel hat auch Stellen, um Frauen zum Beispiel als niederere Geschöpfe darzustellen wie Männer. Ich weiß nicht, das ist im Katholischen noch so ein bisschen heftiger wie im Evangelischen, eben evangelisch. Im Katholischen dürfen Frauen ja auch keine Pfarrerinnen werden. Im Katholischen sind ja auch Frauen sozusagen, zweitrangig, kann man das so behaupten. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber ich meine, mich interessiert schon, warum nur der Papst immer männlich war, beziehungsweise alle Pfarrer immer männlich sind und warum wir nicht auch mal Frauen die Chance geben, in der katholischen Kirche Fuß zu fassen. Egal. Es gibt jedenfalls zwei Verse, die sehr bekannt sind. Und ich dachte, wir greifen die jetzt mal hier auf, denn wir reden jetzt hier über Religion. We're gonna do it. Wir öffnen die Box der Pandora. Wir machen das jetzt. Und es gibt zwei Verse, die immer gern zitiert werden, wenn Homophobie so ein bisschen im Christentum die Rechtfertigung findet. Und vor allem in der Bibel. Und das ist Levitikus 20, also Kapitel 20, Vers 13, wo geschrieben steht, schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft. Ihr Blut soll auf sie kommen. So ist es jedenfalls übersetzt und Levitikus 18, 22 ist wie folgt, du sollst nicht mit einem Mann als wie mit einer Frau liegen, das ist ein Gräuel. So, und jetzt ist ganz interessant, diese zwei verschiedenen Verse werden immer gern benutzt, um dann meine Identität schlecht zu machen, um zu sagen, die Bibel sagt, was du toll tust, soll mit dem Tod bestraft werden. Wenn auch die Bibel sagt gleichzeitig, dass du deinen Nächsten lieben sollst und dass du niemanden töten sollst, ist nebenbei eins der 10 Gebote, aber hey, das ignorieren wir jetzt schön gekonnt. Und ich habe ein bisschen recherchiert dazu. Ich habe etwas recherchiert zu diesen zwei Versen und möchte mit euch teilen, was ich da gefunden habe. Weil nämlich ein solcher Akt, der als Gräuel bezeichnet wurde, wird aus verschiedenen Gründen als Gräuel bezeichnet. Nämlich, und man muss ein bisschen rundherum denken um diesen Satz im Levitikus, weil früher war das das vorwissenschaftliche Verständnis der Hebräer nämlich, dass der männliche Samen das ganze werdende Leben beinhaltet. Also man wusste früher nicht, dass es auch eine Frau braucht, medizinisch, biologisch, um Kinder zu zeugen. Man dachte, der männliche Samen einzig und allein ist dafür zuständig, dass Leben weiterhin erschaffen wird. So. Und man hat halt gedacht, dass dieser Samen, wenn er sozusagen benutzt wird, um Analverkehr haben, verschwendetes Leben bedeutet. Oder beziehungsweise auch, man ist so weit gegangen, dass man sagt, es bedeutet auch, dass man das Leben tötet. Also wenn man abspritzt, kann man so schön sagen, und es nicht dafür benutzt wird, um Kinder zu zeugen, ist es verschwendetes Leben, beziehungsweise du tötest damit Kinder. So, das war der Gedanke dahinter. Und deswegen wurde dann in der Bibel geschrieben, dass wenn du mit einem Mann statt mit einer Frau schläfst, das dann eine Gräueltat ist, und die Gräueltat besteht darin, dass du die Kinder getötet hast. Wisst ihr? So, darum geht's, weil ein Mann, der mit einem Mann schläft, ja keine Kinder zeugen kann. Und das ist so ein bisschen ein Kontext, der jetzt schon richtig gesetzt werden muss, weil man könnte ja glauben, dass damit gemeint ist, dass der schwule Akt an sich die Gräueltat darstellt. Nein, es geht um dieses Sperma und es geht darum, dass sozusagen das verschwendet worden ist und dass der einzige Zweck ja eigentlich von Sperma der Fortpflanzung dienen sollte, gleichbedeutend also sozusagen mit Abtreibung und Mord. Beim homosexuellen Akt ist es eben nicht, aber nur beim schwulen Akt. Und deswegen ist ja interessant, dass lesbische Akte konsequenterweise ja nicht als ernst betrachtet worden sind in der Bibel und nicht als Sünde dargestellt, weil du da ja nichts unter Anführungszeichen wegschmeißt, was du, um Kinder kriegen zu können, brauchst. Interessant zu wissen, habe ich euch jetzt erzählt, musste ich euch jetzt hier kurz sagen, denn ich finde, mir nervt es immer so, wenn Leute mit der Bibel argumentieren und sagen, in der Bibel steht geschrieben, nein, guess what, in der Bibel steht das nicht so geschrieben, in der Bibel geht es um was ganz anderes. Und da gibt es einen interessanten Fakt, den ich euch noch sagen möchte. 1946, da wurde die Bibel im Englischen zum ersten Mal so richtig weltweit, also nicht zum ersten Mal, aber sie wurde neu übersetzt. Und 1946 wurde zum ersten Mal in der englischen Bibel das Wort homosexuell gefunden. Davor gab es das Wort nicht. Kennt ihr euch das vorstellen? Erst seitdem steht in Bibeln geschrieben Homosexualität. Davor, die hunderten Jahre davor, stand das doch nicht drin. Es wurde halt neu so übersetzt. Und ist interessant, in der Standardversion der Bibel im Englischen wurde 1971 dieses Wort Homosexualität, also Homosexuality, auch wieder korrigiert und rausgestrichen, indem man nämlich homosexuell mit sexuell pervers ersetzt hat. Also das heißt, eigentlich hat die Kirche da kurz einmal den Fehler begangen, in der Übersetzung das Wort homosexuell mit sexuell pervers zu verwechseln und hat dadurch eigentlich einer gesamten Community, und ich glaube, da steht die Kirche auch noch immer sehr dahinter, das Gefühl gegeben, dass sie in der Bibel nicht willkommen sind und dass sie in der Bibel sozusagen ausgeschlossen werden sollten. Das habe ich übrigens herausgefunden in einem Film, und der Film heißt 1946, The Mistranslation That Shifted Culture. Also auf Deutsch die Fehlübersetzung, die Kultur veränderte. Ein sehr empfehlenswerter Film, der sich wirklich komplett damit beschäftigt, was für Übersetzungen in der Bibel für was gesorgt haben und wie das die Welt beeinflusst hat. Und es ist interessant, weil im Deutschen ist auch erst viel später das Ganze so übersetzt worden, wie wir es jetzt sozusagen kennen und wie es jetzt homophob benutzt wird. Das war am Anfang gar nicht so, weil in der Bibelstelle zum Beispiel von Levitikus 18,22, da heißt es im Englischen, man shall not lie with man, for it's an abomination. Was übersetzt so viel heißt wie ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen, denn das ist eine Abscheulichkeit. Und in der deutschen Version, die eigentlich vorher war, also die früher immer bestand, war die Übersetzung nicht diese, die wir jetzt gerade benutzen, sondern die Übersetzung war, und das ist interessant, man soll nicht bei einem jungen Knaben liegen, wie man es bei einer Frau tut, denn das ist ein Gräuel. Guess what? Die richtige Übersetzung dieses Verses war nämlich diese. Das war die Übersetzung. Es geht in diesem Vers nicht von Männern, die mit Männern so liegen. Es geht darum, dass Männern mit Knaben liegen. Es geht darum, dass Pädophilie eine Sünde ist. Und guess, wer am meisten Pädophilie auf dieser Welt betreibt? Guess what? Katholische Pfarrer. I'm sorry to say. Und Pfadfinder. Pfadfinder, also ich habe so eine Netflix-Doku gesehen, wo es darum geht, wie Missbrauchvorfälle bei den Pfadfindern waren. Und da gab es auch sehr, sehr viele, vor allem in den USA. Und hat in Europa leider katholische Pfarrer. Und wenn man dann diesen Satz sozusagen richtig übersetzend dastehen hätte, ich sag's nochmal, man soll nicht bei einem jungen Knaben liegen, wie man es bei einer Frau tut, denn das ist ein Gräuel, dann merkt ihr, mein Gott, dieser Vers hat eigentlich nichts damit zu tun, dass Homosexualität eine Sünde ist. Nein, dieser Vers hat was damit zu tun, dass es eine Sünde ist, mit jungen Knaben zu schlafen, wie es gewisse Leute auch tun. Well, dass das aber allerdings in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist und dass die katholische Kirche noch immer teilweise versucht, Homosexualität als Sünde darzustellen und nicht den Sex mit Kindern. Ich lasse es mal einfach so stehen. Ihr lasst es euch durch den Kopf gehen. Und ist interessant, jedenfalls ein kleiner Side-Fact, den ich euch jetzt noch hier stehen lassen wollte, weil ich finde, wenn Leute immer wieder mit der Bibel argumentieren oder mit ihrem Glauben, ich kann das nicht mehr. Ich sage euch, was ist, ich bin auch ein gläubiger Mensch, ich habe sogar eine Kirche tätowiert. Ich kann euch die schnell zeigen, warte. Da ist meine Kirche, ich habe sie tätowiert, es ist die Pöstlingbergkirche in Linz, Oberösterreich. Es ist sogar eine katholische Kirche, auch wenn ich nicht katholisch bin. Aber ich habe prinzipiell kein Problem mit gläubigen Menschen, I don't. Ich bin ein Mensch, ich liebe Kirchen, ich habe eine Obsession mit Kirchen, ich gehe auch ab und zu in den Gottesdienst. Ich habe kein Problem damit, was Religion eigentlich sein soll. Ich habe ein Problem damit, wie sie ausgelegt wird. Weil viele Leute nehmen Religion halt einfach als Rechtfertigung für Hass. Und das ist nicht okay. Wisst ihr, was ich meine? Religion sollte kein Grund sein, um Kriege zu führen, was leider auch immer wieder passiert. Religion sollte kein Grund sein, um Leute zu unterdrücken. Und Religion sollte vor allem kein Grund sein, jemandem vorzuschreiben, wie er oder sie zu leben hat, wenn es niemandem anderen wehtut. Und ich dachte, mein Gott, wir lesen jetzt noch kurz ein paar andere Levitien aus dem Levitikus, weil wenn Leute mir sozusagen vorschreiben wollen, dass ich nicht schwul zu sein zu habe, weil im Levitikus das so steht, dann möchte ich euch jetzt Folgendes sagen. Levitikus 19,26, ihr sollt nichts mit Blut essen, Wahrsagerei und Zauberei sollt ihr nicht treiben. Ihr alle da draußen, die gerne mal ein blutiges Steak esst, Hölle! Levitikus 19,27, ihr sollt euer Kopfhaar nicht rundum abschneiden und du sollst deinen Bart nicht stutzen. Steht so in der Bibel, guess what? Wenn du deinen Bart sozusagen stutzt da draußen, Hölle. Levitikus 19,32, du sollst vor grauem Haar aufstehen, das Ansehen eines Greises ehren und deinen Gott fürchten, ich bin dein Herr. Was so viel heißt, wie du sollst deine Haare nicht färben, wenn sie grau werden. Also jeder Mensch da draußen, Frau oder Mann oder dazwischen, die schon mal ihr Haar gefärbt haben, wenn es grau ist, Hölle. Guess what? Hölle. Also wollen wir dieses Buch jetzt wirklich anfangen, komplett ernst zu nehmen und jeden Levitikus wirklich auch so umzusetzen, dass wir gläubig dastehen und nicht in die Hölle kommen, dann möchte ich, dass jeder, der jemals seine Haare färbt, in die Hölle kommt. Guess what? Ich habe eh schon gegen alles verstoßen, was da jetzt gerade steht, deswegen you don't even need to start with me. Und dann, was ich auch noch interessant finde, wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Steht so in der Bibel. Steht so in der Bibel. Und wenn dann irgendwelche Nazis oder rechten Leute immer noch mit Religion argumentieren, denke mal so, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr weiterhin hier gegen Levitikus 19,33 verstößt, indem ihr Fremde unterdrückt in eurem Land. Ist euch das bewusst? Das ist doch so bescheuert, wie Religion immer ausgelegt wird, nur dass sie die Vorteile für eine gewisse Person bringen und nur dass sie den Narrativ der Person in der Gesellschaft vertreten. Das ist doch total bescheuert. Einen lese ich noch vor. Levitikus 20,18, da steht, ein Mann, der mit einer Frau während ihrer Regel schläft und ihre Scham entblößt, hat ihre Blutquelle aufgedeckt und sie hat ihre Blutquelle entblößt. Da sollen beide aus ihrem Volk ausgemerzt werden. Tja, steht auch in der Bibel geschrieben. Also wenn du mit einer Frau schlafst, die gerade ihre Tage hat, Hölle. Und ich finde, wenn wir das jetzt wirklich alles nochmal so durchlesen, dann sollte einem bewusst sein, dass diese Glaubenssätze, die in der Bibel stehen, nicht unbedingt unserer jetzigen Zeit gerecht werden können und dass wir auch eine Bibel nicht eins zu eins so in unserer jetzigen Gesellschaft ausleben können. Es ist halt einfach so. Und das Lustige ist, Leute, die sowas bei mir drunter kommentieren, haben meistens eh die Bibel nicht gelesen, sondern glauben nur, das ist so populistisch, die glauben halt nur, sie pick and choose what they want, um ihrem Narrativ das zu entsprechen. Und in Wirklichkeit haben sie die Bibel nie gelesen. Ich habe die Bibel gelesen, guess what? Nicht die komplette, aber jedenfalls einen sehr großen Teil. Und was ich auch noch lustig finde, was ich dann noch abschließend zur Bibel sagen muss, wisst ihr, was noch als Sünde in der Bibel geschrieben steht? Ich lasse euch kurz Zeit. Das Tragen von Stoffen aus Mischgewebe. Levitikus 19,19. Und lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist. Also bevor jetzt irgendwelche homophoben Leute unter mein Reel kommen und mir sagen, dass ich gegen die Bibel verstoße und deswegen in die Hölle komme und mich Gott hasst, checkt mal lieber euer Webetikett. Checkt es mal. Und wenn da jetzt drin steht, 90% Baumwolle und 10% Elastan, Hölle. You're welcome. Also, ich sag nur, das ist wieder mal so ein Moment, wo ich mir denke, da widersprechen sich alle gegenseitig und ich wollte euch jetzt kurz eine kleine Aufklärungsstunde bereiten, was die Bibel eigentlich zu sagen hat und wie das zur Homosexualität ist und kann euch wirklich sehr diesen Film empfehlen. Ich werde ihn euch in der Beschreibung, in der Bio verknüpfen. Natürlich, das ist jetzt alles ohne Gewähr. Ich meine, wenn jetzt irgendwer daherkommt und mir wissenschaftliche Fakten liefern kann, dass das eben alles nicht so ist. Ich habe das alles gegoogelt, recherchiert und bin zum Entschluss gekommen, dass das so ist. Wenn jemand gegenteilig denkt oder beziehungsweise Beweis hat, dass es nicht so ist, kann die Person das gerne hier in Spotify sogar direkt beantworten. Und dann möchte ich noch was anderes sagen. Ich war ja jetzt unterwegs und bin sehr oft umgeben von Leuten, die wahnsinnig gut aussehend sind. Und wahnsinnig gut aussehend ist ja immer im Auge des Betrachters, aber wir wissen alle, wen ich damit meine. Wir wissen alle, wen ich damit meine. Wir können noch so sehr behaupten, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Wir haben alle eine, wenn ich sage, ein schöner Mann, haben wir alle ein Bild im Kopf, das wahrscheinlich sehr ähnlich ist. Wir haben's. I'm sorry. Schöne Frau. Wir denken alle, also ein bisschen ähnliche Gesichtszüge, Haare, Körper, Größe. Wir haben alle jedenfalls ein Bild im Kopf, was wahrscheinlich schon sehr ähnlich ist. Und ich habe mit meiner Mutter damals sehr darüber diskutiert. Nasan Eck ist zum Beispiel eine wunderschöne Frau, finde ich. Ob es jetzt von Vorteil ist, dass wir in unserer Gesellschaft Vorbilder haben, die wunderschön sind, oder ob es uns dann so ein bisschen innerlich nicht einen Druck gibt, diesen Vorbildern entsprechen zu müssen, obwohl eigentlich wir alle wissen, we could never. We could never. Es gibt schon einen Grund, warum wahnsinnig schöne Leute auf dieser Welt erfolgreiche Models werden und andere nicht, weil sie so schön sind und andere eben nicht. Es gibt heute schöne Leute und es gibt nicht so schöne Leute und es ist total okay. Und es ist jetzt auch kein Ugly Shaming, dass ich jetzt sage. Ich finde Folgendes, wir sollten akzeptieren, dass manche Leute einfach nicht geschaffen sind, um die schönsten Leute auf dieser Welt zu werden. Und das ist total okay. Und wir sollten niemanden schämen, weil er nicht irgendwelchen Vorbildrollen oder irgendwelchen schönen Bildern entspricht. Wir sollten aber auch nicht so tun, als ob es alles schön ist. Wisst ihr, Mann, ich hau's jetzt einfach raus. Nicht jede Person ist schön und das ist okay. Und wenn jetzt jemand wieder sagt, no, everybody is beautiful in their own way. Ja, weiß nicht, wir können auch alle irgendwie in dieser Welt leben, wo wir uns das einreden und dann irgendwie unglücklich sind, weil wir doch nicht so erfolgreich sind, beziehungsweise doch nicht so gut in dieser Welt ankommen, beziehungsweise einfach nicht für unser Aussehen gefeiert werden. Oder wir können einfach akzeptieren, dass andere Leute schöner sind als die anderen. Ich weiß auch, dass ich out of drag nicht unbedingt der hübscheste Mann bin. I know that. And I'm in peace with this fact. Und ihr solltet das auch tun. Und ich sage euch, dass wir es ist, wir sollten aufhören zu sagen, dass alles toll ist und dass jeder alles schaffen kann und dass wir alle wunderschön sind, so wie wir sind. Nein, das ist nicht so, aber das ist total okay. Und ich glaube, der Fakt, dass wir lernen müssen, damit zu leben, ist viel wichtiger, als dass wir uns alle in Delusion irgendwie weiterhin hegen, nur um zu versuchen, dass wir uns allen sagen, dass wir alle so toll sind. Because we're not. We're not. And I know that. Und ich bin das beste Beispiel dafür. In drag, I am beautiful, I would say. Aber out of drag, heute nicht. Und das ist total okay. Ich habe gelernt, damit zu leben und ich habe gelernt, dass andere Leute einfach wahnsinnig hübsch sind. Und warum ich euch das jetzt sage, ist Folgendes. Ich bin auch in letzter Woche umgeben gewesen von Leuten, die wunderschön sind. Und ich habe das Gefühl, dass die einen Vorteil haben. Und ich habe das Gefühl, dass die in der Welt einen Vorteil haben, weil, ich sage euch, wie es ist, es gibt wahnsinnig viel extrem gut aussehende Leute, die so dumm sind und die einfach absolut nicht in der Lage sind, mit euch ein Gespräch zu führen, was irgendwie, weiß ich nicht, was irgendwie euch bereichert, was irgendwie irgendwas Gutes mitgibt. Und das ist okay. Ich merke nur immer wieder, dass dumme Leute, also dass hübsche Leute einfach auch nicht so klug sein müssen. Ich meine, too hot to handle zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, da sind die Leute teilweise so strunzenblöd. Und überleg doch mal, die gehen durchs Leben und wissen, they don't need to be clever, they're beautiful. Überleg doch mal, wie eloquent ich sein muss, um in dieser Welt einen Platz zu finden mit meinem Aussehen. Überlegt es mal, ja. Aber kluge Leute, denen wird so oft einfach alles nachgeworfen. Die werden erfolgreich nur, weil sie hübsch sind. Und die können machen, egal was sie wollen. Und ich kann mich da nicht ausschließen, wenn ich jemanden sehe, der extrem hot ist und dann aber strunzenblöd, I would still fuck them. I would do it. Ich weiß nicht warum. Und wenn jetzt jemand aber nicht so hübsch ist und keinen Charakter hat, dann bin ich raus. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du nicht ganz so hübsch bist, so wie ich sag's immer wieder, dann muss ich schon einen richtig tollen Charakter haben, um anzukommen. Und deswegen habe ich immer versucht, irgendwie nicht irgendwie einem Schönheitsbild zu entsprechen, sondern mit tollen Kommentaren, mit einer wahnsinnig tollen Stimmung und irgendwie mit interessanten Gesprächen zu punkten. Und ich finde, es ist okay, dass nicht Gott jedem mit allem gesegnet hat, weil sonst war ich verzweifelt, wisst ihr, was ich meine? Und wenn jetzt kluge Leute auch noch anfangen, extrem hübsch zu sein, dann wird es schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, natürlich gibt es Ausnahmen, um Gottes Willen. Es gibt auch Ausnahmen, die hässlich und dumm sind. Gibt's alle, wissen wir. Wir wissen genau, von wem ich rede. So, aber es ist interessant, und das ist mir wieder so aufgefallen, wie viele Leute eigentlich Vorteile haben daraus, dass sie hübsch sind. Sie dürfen mehr, sie können sich mehr erlauben, ihnen wird, also was, wisst ihr, was ich meine? So, Man sagt dann immer, ja, wenn jemand, der extrem hot ist, dumme Sachen sagt, dem verzeiht man das eher, wie jemand, der zum Beispiel extrem hässlich ist. Und das ist ein bisschen traurig und ich finde, wir sollten das nicht tun, aber ich entdecke mich selber dabei, dass ich das auch immer wieder tue. Egal, wir sind jetzt auch schon fast am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich wollte eigentlich nur einiges sagen. Ich war auch bei einer schwulen Bar-Eröffnung, bei einer neuen. Das Toms gibt's nicht mehr am Neulendorfplatz. Ich weiß nicht, für viele Leute, die das Toms nicht kennen, das war einer der ältesten Darkrooms Deutschlands, schwulen Darkrooms Deutschlands. Das heißt jetzt Boyberry. Und ich weiß nicht, warum wir jetzt allen Bars irgendwie so hippe, coole amerikanische Namen geben müssen. Ich finde es scheiße, sagst du es, wie es ist. Aber es hat jetzt diesen verruchten Ruf nicht mehr. Es hat jetzt umgebaut und hat jetzt Fenster. Diese Bar hat jetzt Fenster und hat einen neuen Cruising-Bereich und alles und ist jetzt in hippen, coolen Grüntonen gestrichen. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt alles machen. Und das ist alles ein bisschen die Gentrifizierung, finde ich, habe ich das Gefühl. Und es war okay, dass es so ein bisschen versaut war. Ich habe das gemocht. Ich mochte den Look, ich mochte den Style, ich mochte, dass es verraucht war. Ich mochte, dass es eben nicht so sauber und schick und jedem gefallen hat, sondern ich mochte, dass es so war. Und jetzt merkt man eben, dass alle sich so verändern, alle Bars. Die versuchen jetzt immer alle irgendwie, immer mehr alle die gleichen zu sein. Und gerade bei so Fick-Bars möchte ich eigentlich, dass die so ein bisschen mehr so richtig dirty bleiben. I like that. Und ich finde, es muss nicht immer alles super sauber sein und aufgeräumt. Jedenfalls war ich dort und es hat jetzt immer ab 15 Uhr offen. Das heißt, für jede Person, die einen Fick in Berlin sucht, kann in der Motzstraße ab 15 Uhr jeden Tag diesen finden in Boyberry. Und ich mache jetzt, das ist keine bezahlte Werbung oder sowas, ich sage es euch nur, weil ich dort war. Und dann war ich gestern noch beim Hetero-Junggesellenabschied und von dem wollte ich euch jetzt zum Ende noch berichten. Ich habe eine Spätkauftour gemacht mit einem, mit dem Bruder von Amy Strong, den ich super gern mag, weil ich habe ihn gestern kennengelernt. Und er heiratet und ich finde es immer toll, wenn Leute heiraten. Ich finde es auch toll, dass ich mittlerweile heiraten darf. Danke dafür. Auch wenn die katholische Kirche nur möchte, dass ich geweiht werde. Ich werde also nicht geweiht, ich darf nicht heiraten. Aber ich darf geweiht werden, so, das ist der Unterschied und das ist auch wieder so Bullshit, aber egal. Ich finde es toll, wenn Leute heiraten und ich habe eine Spätkaufführung mit denen gemacht und möchte kurz sagen, bei so Junggesellenabschieden gibt es immer eigentlich 5 verschiedene Typen an Menschen und eigentlich 6 verschiedene Typen an Menschen und ich wollte euch die kurz aufzählen und euch fragen, ich war noch nie bei einer Hochzeit eingeladen, ob das stimmt und ob ihr mir recht geben wollt und wenn ihr bei einer Hochzeit wart, ob ihr bestätigen könnt, dass bei Junggesellenabschied das immer so ist. Es gibt immer den einen, und das ist mir gestern aufgefallen, der am lautesten schreit und ich weiß nicht, warum in meinem Kopf ist das dann immer auch die Person, die den kleinsten Schwanz von allen hat, weil sie am lautesten schreien muss und immer die Aufmerksamkeit sucht. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ oder irgendwie wertend gemeint, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so. Weil es war auch gestern eine Person da, ich fand sie iconic, aber irgendwann auch ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit geschrien hat und die extrem laut war und alle Leute angesprochen hat um sich herum und die jedem beweisen musste, dass sie, wow, ich bin ein Kerl. Ich meine, es war eh lustig, wisst ihr, was ich meine? Aber es gibt auf jeden Fall immer die eine Person. Ich glaube, das gibt es bei schwulen Gruppen eigentlich auch, dass immer einer herumschreien muss und laut ist. Also das ist jetzt nicht unbedingt auf Heteros only bezogen. Das ist vielleicht auch auf queere Leute bezogen. Ich war nur noch nie beim queeren Junggesellenabschied. Ich glaube halt, dass queere Junggesellenabschiede viel sexueller sind, weil dann am Ende alle miteinander bumsen. Wisst ihr, was ich meine? Bei Hetero-Abschieden ist es ja eher unwahrscheinlich, dass die alle miteinander bumsen. Aber es gibt auch Nummer 2 der Menschen, die da immer vorhanden sind, nämlich einen, der, wenn er trinkt, viel zu homoerotisch wird. Kennt ihr die Leute? Ich habe letztens erst erzählt in einem Reel, was der Unterschied zwischen einem Hetero und einem Homosexuellen ist, 2 Maß Bier. Und ich bin der fixen Überzeugung, dass alle Heterosexuellen da draußen, die behaupten, zu 100% straight zu sein, lügen. Das gibt's nicht. Es gibt kein 100% Homo, es gibt kein 100% Hetero. Wir wurden nur so sozialisiert, dass es so sein muss. Ich glaube, wir sind alle irgendwo dazwischen. Wir sind alle auf einem Spektrum. Und Alkohol ist ja dafür bekannt, dass die Leute so ein bisschen loose werden, dass die sich so ein bisschen mehr trauen, dass sie ihre Hemmungen verlieren. Und ich glaube vor allem heterosexuelle Männer in Gruppen, die viel trinken, die kriegen auf einmal so was Schwules. Wisst ihr, was ich meine? Die kriegen auf einmal so ein Homo-Vibe. Die küssen sich dann alle so gegenseitig und gerade das nicht den Dick vom anderen blasen. Ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, warum, was ist da los? Do they not know that this is very homosexual? Do they not? Also ich sag's euch jetzt da draußen, wenn ihr da draußen auf 10 Bier auf einmal mit eurem besten Freund anfängt, Händchen zu halten und rumzumachen, das ist schwul. Ich darf das sagen, ich habe schwule Freunde, das ist eine schwule Handlung. Ja, ihr seid dann schon leicht schwul. Und das ist total okay. Ich sag jetzt, das ist nicht wertend. Aber wenn ihr da draußen auf Alkohol auf einmal anfängt, euren besten Freund abzulutschen, I would check myself. Could be that you're a closeted homosexual oder auch vielleicht einfach nur ein bisschen bi-neugierig, was absolut okay ist. Bitte glaubt jetzt nicht, dass ich das wertend sage, aber ich sage nur da draußen, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, auch in dieser Gruppe. Und dann gibt es immer den einen, der kotzt. Das gibt's immer, das gibt's eigentlich auch bei den Schwulen, immer gibt's eine Person, die kotzen muss. Und es ist immer so witzig, weil das passiert so von heute auf morgen. Wie zu werden, auf einmal kotzt die Person und es ist so unhinged. Auf einmal ist die Person nicht mehr dabei und steht irgendwo schwäbend und muss dann nach Hause fahren und kotzt das ganze Taxi vor und man fragt sich, wie ist das passiert? How did this happen? War auch gestern der Fall. Und dann gibt's immer einen, der heult. Ich weiß nicht, es gibt immer den einen, der irgendwie auf Alkohol anfängt, sich an seine Ex-Freundin zu erinnern und dann auf einmal die Tränen rollen oder irgendwie so total dumme, so total dumme Sachen auf einmal ins Licht kommen, zu denen die Leute dann heulen. Oder der sich so freut und der dann so emotional wird und in Tränen ausbricht. Und das sind meistens die Leute, die ohne Alkohol total taffe Männer sind. Und auf einmal dann fangen sie an zu weinen, weil sie Alkohol trinken. Ich finde das immer irgendwie lustig und süß, aber es gibt auf jeden Fall immer die emotionale Person, die heult. War gestern jedenfalls ein Schwuler. War Amy Strong, die hat geheult. Aber ich fand es richtig putzig, ich fand es richtig süß, sag ich, wie es ist. Und dann gibt es immer einen, der aufreißt und abhaut. Und das ist eine Person, die wäre ich gern, bin ich aber nie, weil ich, wie gesagt, nicht die hotteste Person ist. Es gibt immer den einen, der, weiß nicht wie, auf einmal so ein richtiger Macho-Typ irgendjemand aufreißt und dann mit der abhaut. Auch beim Junggesellenabschied, auf einmal ist der dann so mit einer Alten da oder mit einem Alten da, reißt den auf, ohne dass wir es alle merken, auf einmal schmusen die und ihr kennt das alle da draußen. Wir drehen uns auf einmal jetzt um und sind so, wie ist das jetzt auf einmal passiert? Warum machen die jetzt auf einmal rum? How did this happen? Und dann schmusen die und auf einmal gehen die bumsen. Und dann sind die weg. Ist auch immer so ein Typ beim Junggesellenabschied, der vorhanden ist. Ja, ist jedenfalls auch immer da. Und dann gibt es immer die Person, die nüchtern bleibt. Und ich bin sehr dankbar, dass sie da ist, weil sie auf uns aufpasst. Ich bin meistens nicht die Person, die nüchtern bleibt, außer ich fahr Auto. Aber die gibt es auch immer, die einfach sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr seit 3 Jahren. Und es ist total toll, dass es diese Leute gibt, die das aushalten. Because I would never. Ich könnte es nie aushalten, mit seinem Junggesellenabschied mit so besoffenen Leuten zu sein und dann nüchtern zu bleiben. I could never. Aber es gibt zum Glück die Leute, die dann fahren und die aufpassen und die immer ein klares Bild im Kopf behalten und auf uns alle aufpassen. Und der möchte ich salutieren, weil I could never, I could not. Und am Abschluss sei gesagt, wo ich es auch nicht möchte, aber werde, wo ich nüchtern bleiben werde, ist bei Gag die Show nächste Woche. Könnt ihr euch vorstellen, also beziehungsweise diese Woche. Es ist jetzt Montag und am Sonntag ist die Premiere in Hamburg und genau heute in einer Woche, wenn die Folge rauskommt, sind wir in Berlin und dann traveln wir weiter durch verschiedenste Städte. Wir sind in Leipzig, dann sind wir in Frankfurt, Köln, Stuttgart, München und enden in Wien. Und ich freue mich so sehr, wann ihr vorbeikommt. Tickets gibt es noch. Bitte kommt vorbei. Tickets gibt es, Link in der Bio da unten. Kommt vorbei zu Gag die Show. Die Leute fragen immer, was es ist. Es ist kein Live-Podcast. Es ist ein Fest der Homosexualität in 3 Akten, wo wir verschiedenste Sachen machen. Wir werden Live-Musik machen. Wir werden live performen. Robin wird seinen Song machen. Ich werde live machen. Wir werden einen Roast live machen. Es wird wirklich cool. Es wird eine schwule Varieté-Show, würde ich sagen, mit allem, was Gag ausgemacht hat. Und es ist eine schöne Abschiedstournee. Und ich hoffe, dass ihr vorbeikommt. Das ist die Werbung für jetzt. Und dann möchte ich noch kurz sagen, morgen bin ich das einzige Mal noch diese Woche zu sehen in Drag, weil ich dann die Restwoche sozusagen für Gag die Show übe. Und zwar beim Roast in der Pepsi Boston Bar von Jackie O. Winehouse. Und ich freue mich sehr, wieder jemanden roasten zu dürfen, weil Roasting ist am Ende des Tages auch eine Kunst. Und ihr habt sehr gute Roasts geschrieben für Jackie O. Winehouse. Ich meine, look at her, es ist jetzt nicht so schwer, sie zu roasten. Ihr Gesicht ist schon roast genug. Aber da kann man auch vorbeikommen und bis dahin sage ich danke, danke, danke fürs Zuhören bis zum Ende. Danke für die 5 Sterne auf Spotify. Gebt mir gern einen netten Kommentar auf Apple Podcast und teilt diese Folge. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eine wunderschöne Woche und das waren Geschichten aus der Schwulenbar. Bussi baba, meine Lieben, bye.